Der Ausdruck unter drei bezeichnet im journalistischen Jargon im deutschsprachigen Raum, dass eine Aussage gegenüber einem Journalisten von diesem nur als Hintergrundinformation verwendet werden darf. Das Geäußerte ist vertraulich. Der Journalist darf die Information daher weder zitieren, noch deren Urheber preisgeben. Häufig wird eine solche Aussage auch als off the record bezeichnet. Unter drei. Mit Christina Dorego, Anna Maria Mühe und Jasna Fritzi Bauer.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unter Drei, und zwar in der klassischen Formation mit Christina Dorego und Jasna Fritzi Bauer und meiner Wenigkeit. Und heute sehen wir uns endlich mal wieder, nachdem wir uns wirklich wochenlang nicht gesehen haben, und sitzen zusammen und trinken natürlich Cremant. Cheers.
Cheers.
Dass wir noch nicht von Cremant gesponsert werden, vom Herrn Cremant, das wundert mich sehr.
Das kommt bestimmt.
Er ist der Cremant. Herr Cremant.
Es kann nur einer sein.
Ja, Cremant, bitte sponsore uns. Was ist mit dir?
Wir wollen heute mal über das Thema Stunts reden, weil es gibt ja immer wieder Produktionen, wo man auch ein paar Sachen machen muss, die unter das Thema oder das große Thema Stunt fallen. Und wie Produktionen damit umgehen, wie wir damit umgehen, was von uns erwartet wird und was wir liefern können. Was musstet ihr denn schon mal machen, wo ihr jetzt sofort sagen könnt, oh, das hätte ich im Nachhinein lieber nicht machen sollen? Gibt es da was?
Also prinzipiell finde ich es wirklich schwierig, wenn man mit Stunt-Koordinatoren, das sind die Leute, die mit uns die Stunts einüben oder auch die Stunts ausführen, wenn wir sie nicht ausführen können, das üben und dann mit den Kollegen das aber ausführen müssen. Weil die natürlich anders agieren als der geübte Stunt-Koordinator. Und egal wie viel Protektoren man anhat, irgendwann tut's halt schon weh, finde ich.
Ja, und es gibt ja auch durchaus Kostüme, wo man eben keine Protektoren, also keine Schutzsachen anhaben kann, weil man sieht. Und dann ist man dem ganz schön ausgeliefert.
Vor allem ist man natürlich dem Kollegen ausgeliefert, ne? Man muss halt starkes Vertrauen in den Kollegen haben, der mit dir diesen Stunt durchführt. Und ich finde es immer so ein bisschen schwierig zu sagen, ja, ich habe mich jetzt nicht so wohl gefühlt, weil ich dann Angst habe, dass der eingeschränkt reagiert und es dadurch noch schlimmer wird.
Ja, und auch schlecht vom Spiel, ne? Man ist ja trotzdem auch so, dass man will, dass es gut aussieht am Ende. Deswegen. Also ich kenne das von mir, dass ich da oftmals über meine Grenzen gehe.
Und hinterher denkst, das war,
hätte ich
das
war meine Grenze. Ja, total. Ja. Also es gibt ein Beispiel zum Beispiel. Ich hatte bei einem Dreh, das wäre eigentlich ein Stunt gewesen, aber es war kein Stunt-Trainer da, weil kostet natürlich was. Mhm. Und manchmal sparen ja Produktionen an der falschen Stelle. Haben wir ja schon öfter festgestellt hier. Das war so ein Fall, wo sie gespart haben. Da ging es darum, dass die Kamera direkt über mir war und ich mich fallen lassen musste.
Ach ja, ich erinnere mich.
Ja.
Da hatten wir lange was von.
Mhm, auf einen Greenscreen sollte ich mich fallen lassen. Und dahinter wurde dann irgendwas anderes gesetzt, was dann sozusagen nicht Greenscreen war, sondern eine Treppe oder ein freier Fall. Und ich sollte mich fallen lassen und sollte aber direkt in die Kamera schauen dabei. Normalerweise ist es so, wenn du dich fallen lässt, dass du dein Kinn auf deine Brust legst, damit dein Nacken rund ist, damit der abgefedert ist. In diesem Falle war es aber genau das Gegenteil der Fall, nämlich dass ich hochgucken musste, sprich ich bin auf den Hinterkopf geknallt und damit auf meinen Nacken und hatte wirklich lange was davon. Also das war dann.
Du konntest dich gar nicht mehr bewegen, wenn ich mich richtig erinnere. Und ja, du hattest einen Anschlussdreh.
Ich hatte einen Anschlussdreh, wo ich eigentlich Ballett für lernen musste. Das ging alles nicht. Das habe ich in einer Stunde gemacht und habe da in den Pirouetten gemerkt, okay, nein, ich kann mich auf gar keinen Fall drehen, nicht mit dem Nacken. Und musste das dann abbrechen. Habe dann sozusagen das Balletttraining ausfallen lassen, was dazu geführt hat, dass ich mich scheiße gefühlt habe gegenüber der nächsten Produktion, weil ich ja dem dann gerecht werden will, ging nicht. Also musste ich sozusagen von dem leben, was der Körper mir gibt. Das ist auf jeden Fall nicht Ballett. und da hatte ich ganz schön viele Schmerzen und ganz schön lange was zu tun. Also mit Kapselriss und allem drum und dran. Mhm. Und wie dann die Produktion damit umgeht, ist auch interessant, weil man natürlich, oder vielleicht nicht natürlich, aber ich bin dann jemand, der erstmal kein Ding drum machen will, weil ich will nicht anstrengend sein. Und dann liegst du aber da zu Hause und denkst, scheiße, mir tut alles weh. Ich kann nicht so arbeiten, wie ich es eigentlich möchte. Und die Produktion kümmert sich am Ende leider einen Scheißdreck darum, weil ich auch fertig war. Es war mein letzter Drehtag, natürlich, der Stunt, letzte Szene. Also,
aber wäre es nicht so gewesen, also rein rechtlich, wenn der nächste Dreh daran gescheitert wäre, hätten die da nicht irgendwie eine Ausfallgage oder irgendwas zahlen müssen?
Auf jeden Fall. Also, und es stand auch auf der Kippe, also der Regisseur, ich habe dem das dann gesagt von dem Anschlussdreh und der hat gesagt, okay, er muss sich überlegen, ob ihm das wichtig ist mit dem Ballett oder ob das okay ist, dass ich es nicht mache. Und er hat aber dann entschieden, dass er mich trotzdem haben will. Aber hätte er sich dagegen entschieden, dann wäre ich da rechtlich vorgegangen, klar. Weil es wäre ein Ausfall gewesen und es ist nicht auf meinen Mist gewachsen, sondern auf den Mist der Vorproduktion, die sich einfach nicht darum gekümmert hat, dass da jemand ist, der mir sagt, wie man fällt und wie man eben nicht fällt. Und wäre der da ein Stuntman da gewesen, dann hätte der auf jeden Fall gesagt, nee, stopp, ja, so geht das nicht.
Vor allem, wenn du jetzt Folgeschäden hättest, also wenn es nicht an die Versicherung gemeldet wird, hast du ja niemanden, der dir deine Folgeschäden bezahlt und deine Behandlung. Das ist ja auch nochmal so ein Punkt, wo sich viele drum drücken, was ich ziemlich asozial finde, ehrlich gesagt. Und so die Schauspieler in die Position zwingen, trotzdem immer zu funktionieren und weiterzumachen. Und sobald du weiterdrehst, bist du halt nicht mehr versichert oder muss die Firma nicht für den Schaden aufkommen. Mhm. Und selbst wenn du einmal stürzt und du verdrehst dir das Knie und es ist trotzdem alles okay, aber 5 Monate später hast du irgendwie irgendwas am Knie und es kommt von diesem Sturz, vergütet ist dir niemand oder vielleicht zahlt es auch die Versicherung nicht.
Zum sogenannten BG-Arzt. Ich war ja bei sehr, sehr vielen Ärzten daraufhin. Und der BG-Arzt, das ist nämlich der, der dann genau dafür Sorge trägt, dass das eben versichert ist, falls ich Folgeschäden hätte.
Sozusagen wie der Versicherungsarzt, wo wir Schauspieler müssen meistens vor einem Dreh zu einem Versicherungsarzt, wo bescheinigt wird, dass wir gesund sind. Und da gibt es ungefähr genau einen in Berlin, wo alle immer hin müssen. Und der bescheinigt dann unsere Gesundheit, damit die Versicherung uns anstellt sozusagen. Und dieser Arzt sozusagen musste ich dann krank schreiben.
Nee, das war nicht der, weil das ist ja der Versicherungsarzt.
Aber was ist denn der BG-Arzt?
Der Firma?
Es muss natürlich ein unabhängiger Arzt sein, okay, der nichts mit dem Film zu tun hat. Und da war ich dann und der hat mir bescheinigt zu sagen, dass es ein Arbeitsunfall war und dass es möglich sein könnte, dass ich Folgeschäden hätte.
Aber wofür steht BG, weißt du das?
Bundesbetriebsgesundheitsamt. Okay. Aber das ist wirklich interessant, weil im Theater hatte ich öfter mit Kollegen oder auch mit mir selber auch diese Situation, dass du dich auf der Bühne verletzt. Und das muss erstens in das Vorstellungsbuch eingetragen werden. Also es gibt jeden Abend ein Papier, wo alles eingetragen wird, was passiert während der Vorstellung, falls Vorkommnisse sind. Und danach oder währenddessen, wenn es sehr schlimm ist, währenddessen oder danach musst du zum entweder Theaterarzt oder es wird ein Krankenwagen gerufen. Sobald man das nicht macht, gibt es niemanden, der dafür haftet.
Ja. Deswegen musst du ja mittlerweile auch bei am Set, sobald irgendwas Kleines ist, musst du sofort zum Arzt oder zum Krankenhaus.
Oh, darf ich eine schlimme, lustige Geschichte erzählen?
Ja, eine schlimm, lustige, aber auch
mit
nur.
Mit genau sowas. Also bei Axolotl Overkill, ne? War ja der Pinguin. Und wie wahrscheinlich alle wissen, hat er mich ja gebissen. Der hat mir schon nach dem Dreh, wir haben mit dem Pinguin gedreht und der war mir eh nicht koscher. Und dann mussten wir aber unbedingt noch irgendwelche Fotos mit diesem Pinguin machen. So. Und der hatte auf jeden Fall hart keinen Bock mehr. Dann hat er mir ins Bein gebissen, sich festgebissen, mit seinem kleinen Flügelchen auf meinen Unterschenkel gehauen. Ich hatte ein riesiges Hämatom.
Mit seinem kleinen Flügelchen?
Das geht. Das war so krass. Mein Bein sah aus, es ist wirklich einfach schlimm gewesen. Ich habe die Hose nicht ausgezogen, weil ich so dachte, ey, ich will es gar nicht sehen. Dann bin ich runter in meinen Trailer Und dann kam meine Regisseurin Helene Hegemann, also ey, geht's dir gut? Und ich sage, ja, ich glaube schon, ich traue mich nicht, die Hose auszuziehen. Dann kam die Produzentin und meinte, ja, sollen wir nicht doch einen RT, also einen Rettungswagen rufen? Ich sage, das ist doch jetzt wirklich ein bisschen übertrieben, weil der hat ja nicht durchgebissen, keine Tollwut, nichts. Dann haben die einen Krankenwagen gerufen.
Entschuldigen, dann, ich wurde vom Pinguin.
Ja, pass mal auf. Dann bin ich in diesen Krankenwagen rein. Also das war wirklich einfach die absurdeste Geschichte aller Zeiten. Ich gehe in diesen Krankenwagen rein, beziehungsweise der Krankenwagen kommt die Straße entlang gefahren mit Sirene.
Na klar.
Ich stehe auf der Straße, winke ihm so, okay, hier rechts ran. Sag, ja, das ist wohl für mich. Gehe in den Krankenwagen rein, waren so zwei richtige Berliner Atzen, die so, ja, was ist denn los und so, was ist denn passiert? Und ich so, ja, das ist jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber ich wurde halt vom Pinguin gebissen. Die waren so, die haben mich angeguckt, also wirklich, die waren so, hä? Ja, und ich so, ja, nee, also wir drehen hier einen Film und der Pinguin hat mich halt gebissen. Ja, also das war wirklich einfach eine absurde Situation. Die haben gedacht, ich verarsche die. Dann habe ich meine Hose zum ersten Mal ausgezogen und da hat man halt schon gesehen, dass das ganze Bein ein komplettes Hämatom war. Oh, oder angefangen hat. Und die waren so, ja, müssen wir jetzt nicht in die Klinik fahren, weil das ist ja nicht durchgebissen, da müssen wir keine Tetanus-Spritze geben, so, ja, müssen sie halt holen und kühlen. Mhm. Dann bin ich, dann habe ich noch irgendwas gedreht, dann bin ich nach Hause gefahren und die Maskenbildnerin, deren Mutter oder irgendwer war Ärztin, die hat sich das angeguckt, dann kann ich mal bitte ein Foto davon machen, hat der das geschickt. Und hat mir dann, nachdem ich zu Hause angekommen war, geschrieben, du musst unbedingt den ganzen Abend das Bein hochlegen. Es ist richtig krass gefährlich. Das ist ein komplettes Hämatom am ganzen Bein. Dann hatte ich natürlich hypochondrisch, ich bin übelste Panik. Dann haben die mir noch Antiseptikum mitgegeben, so eine ganze Packung, die ich den ganzen Abend da drauf geschüttet habe.
Aber was kann denn passieren? Also ich meine, Hämatom ist ein Blutthrombose.
Und Blutstau.
So. Ah,
und
okay.
Es war wirklich, der ganze komplette Unterschenkel war komplett blau.
Oh, du arme Mausi.
Es war richtig schlimm und ich musste ja dann die nächsten Tage drehen. Und das, mein Bein hat so krass wehgetan. Und zwar so Unsinn, weil es war für ein Foto mit, also mit dem scheiß
Pinguin für so einen Unsinn.
Unmöglich. Und dann haben wir in den Film eingebaut, weil mein Bein halt so schlimm wehgetan hat und alle gefürchtet haben, dass ich noch eine Thrombose kriege und einfach sterbe und umfalle, haben die mir immer ein Coolpacks auf mein Bein gelegt, den ganzen Tag. Und dann war Helene irgendwann so, ey, komm on, jetzt bind es da einfach fest und wir bauen das jetzt ein im Film. Und jetzt gibt's einfach so Szenen, wo ich in dem scheiß Coolpack, weil ich hatte ja auch voll oft Kleider an. Und du siehst einfach dieses riesige Hämatom. Ich hatte wochenlang ein über den kompletten Unterschenkel verlaufendes Hämatom, was am Ende ausgesehen hat wie ein fucking Pinguin.
Wirklich?
Es ist wirklich einfach, die ganze Geschichte von vorne bis hinten ist geisteskrank. Und da war ich auch so, okay, da haben die vielleicht einen Rettungswagen gerufen, aber wenn ich jetzt ein Problem hätte, wäre auch niemand, würde auch niemand dafür aufkommen.
Ja. Ja, das ist prinzipiell, glaube ich, so eine Sache, wo ich mich gerade gefragt habe, ist das ein Frauending, dass wir Mädels irgendwie denken, wir wollen mal wieder bloß unkompliziert, bloß nicht zickig, bloß nicht problematisch rüberkommen und ziehen das dann so
und
durch.
Und auch bloß nicht fraumäßig rüberkommen.
Genau.
Also das nicht so zimperlich. Genau. Man will alles alleine machen.
Ich hatte nämlich
alles so stark sein.
Ich hatte den Fall bei einem Dreh, soll man dann sagen, bei was? Ja. Also bei Lucy gibt's eine Szene in einer der letzten Folgen, wo die Kollegin irgendwie auf ihren Ex-Mann so einprescht und ich gehe dann da so zwischen und nehme die da so weg. Und in dieser Situation schlägt sie so nach hinten und hat mich halt beim Drehen gegen die Nase erwischt. Mhm. Wie ihr euch vielleicht erinnern könnt, war meine Nase schon mal gebrochen bei meinen ersten Surfversuchen, als das Surfbrett von der Welle zurückgetragen wurde.
Leider falsch rum lief.
Und ich halt mir einfach übelst krass die Nase gebrochen habe. So, das heißt, die war dann einfach wieder angeknackst und ich habe den Drehtag durchgezogen und habe irgendwie schon gemerkt, irgendwas ist nicht in Ordnung, aber hab's halt durchgezogen, weil ich dachte ja, durch ist sie nicht. Ich weiß ja, wie es ist, wenn sie durch ist. Und wenn man sie angeknackst ist, macht man ja nichts. Warum? Wofür? Ich meine, am Ende wird die Serie abgesetzt, nicht mehr zu Ende ausgestrahlt. Und man
das
hat
ist
sich
das
da,
Schlimmste daran.
Und man hat die Nase irgendwie, weißt du, so.
Und das ist genau der Punkt.
Und ich krieg nicht, halt nicht mehr so,
so zu denken, ich muss stark sein und ich halte schon durch, ist genau der Fehler, weil genau dieses, der Folgeschaden, wenn das nicht gemeldet ist bei der Versicherung, dann zahlt dir niemand deine Folgekosten.
Ey, und die haben es am Ende irgendwas. Einfach nur ein scheiß Film.
Ja.
Es ist deine Gesundheit versus Film.
Ja.
Ey, es kann nicht
ich
dafür
hatte
stehen.
Ein einziges Mal einen Stunt-Koordinator bei Abgeschnitten haben wir einfach ich habe voll viel selber gemacht und die haben mich da auch richtig abused und so durchgezogen. So, du machst das jetzt in Sage, ja, keine Ahnung. Und der Dummi, der war so, wir haben eine Nacht gedreht und ich musste irgendwelche Wände hochklettern, von Häuserdächern runterspringen und ich war so, ich kann nicht mehr. Das war um 5 Uhr morgens. Ich so, Dummi, ich kann einfach nicht mehr. Und der meinte so, chill dich, du machst nur, was du kannst. Wir gehen das alles zusammen durch und wenn der Regisseur jetzt sagt, du musst es machen, gehe ich hin und sage, sie kann es nicht mehr. Und das war das einzigste Mal, dass ein Stunt-Koordinator mir so begegnet ist und gesagt hat, ich verteidige dich vor dem Regisseur, wir machen nur, was in deinen Kräften liegt und du darfst nicht irgendetwas tun, was du nicht leisten kannst.
Interessant, weil ich habe nur solche Stunt-Koordinatoren bislang gehabt, die alle immer total sozusagen auf meiner Seite waren und im Prinzip immer gegen, in Anführungsstrichen, die Produktion, weil die natürlich dafür da sind, dass man möglichst schnell möglichst coole Bilder hinkriegt und die, mit denen ich bislang gearbeitet habe, waren alle immer sozusagen, dass man sagt, das und das ist möglich, ab dann wird's gefährlich, das machen wir nicht. Und also die Erfahrung habe ich tatsächlich nur gemacht, dass ich immer mich sehr geschützt gefühlt habe. Ich habe aber letztens eine ziemlich krasse Geschichte gehört von einer Kollegin, wo ich auch gefragt habe, ob ich sie erzählen darf, die Geschichte, aber ich darf keine Namen nennen. Aber ich sage mal so, es gibt ja in Deutschland eine große Firma, die macht viele tolle Stunts. So, und da gab es dann wohl so einen Stunt mit einem Flugzeug und das Flugzeug sollte durchstarten, so ganz schnell. Und die Kamera war so auf der Fahrbahn aufgebaut, dass der Flieger sozusagen unmittelbar über die Kamera flog. Der Typ, der das geflogen ist mit so einer ganz alten Maschine, war ein Amateur.
What?
Und die haben sozusagen die Kamera erwischt und mitgerissen. Und was dabei alles passieren kann, welche Teile da irgendwelchen Menschen auf dem Kopf. Und die Schauspielerin war mit im Flugzeug und hat kurz vorher, während sozusagen das losging, erfahren, dass der Typ gar kein Profi ist, sondern Amateurflieger. Das muss man sich doch mal vorstellen.
Ja, das ist krass.
Und wo, genau, und wofür und was das Problem ist, wir vertrauen ja total darauf, dass so eine Produktion das, oder haben bislang, darauf vertraut, dass so eine Produktion das macht und dass alles irgendwie total geregelt ist. Aber je älter man wird, je mehr man das mal so mitbekommen hat, ist es ganz oft wirklich von kurzer.
Das ist super fahrlässig einfach.
Ja.
Ich glaube, es liegt ein bisschen daran, dass man weniger Zeit hat und alles schnell produzieren muss. Ich erinnere mich gerade daran, dass bei Abgeschnitten die komplette Stuntszene, die ich mit Lars Eidinger habe, diesen Kampf in der Autopsie, den haben wir in der Mittagspause geprobt, einen Tag vorher. Und ich hatte gar kein Vertrauen in Lars, also sorry Lars, aber ich so, ist einfach, wir sind beide Theaterschauspieler und der ist jemand, der dann das macht und ich hatte Protektoren und so und der war auch, hat immer gefragt, wie es mir geht, aber das war schon unberechenbar, vor allem, weil wir es einfach nur am Tag davor in der Mittagspause geprobt haben und wir hatten so 13 Stunden Tage durchdrehen und dann noch Überstunden machen. Und es war einfach absurd fahrlässig. Und einfach, wo ich auch da saß und dachte, Alter, ich muss jetzt in meiner 45 Minuten Mittagspause den Stunt für morgen üben, der einmal eine komplette Kampfszene durch den ganzen Scheißraum ist, mit in der Wanne ertränken, gegen die Wand schlagen, Messer ins Bein hauen, Bein stellen, also wegprügeln mit dem Stab. Es war wirklich absurd.
Es ist eh ganz interessant. Mir ist jetzt auch beim letzten Dreh wieder aufgefallen, wie selbstverständlich so mit unseren Pausen umgegangen wird. Ne? Also Mittagspause, dann mal schnell noch ein Interview, dann noch mal schnell Social Media, dann noch mal schnell ein Stunt-Training. Und wir da irgendwie so durch so einen Tag geprescht werden
gepeitscht werden.
Und irgendwie ist es total schwer, es Nein zu sagen, weil man natürlich immer auch im Sinne der Produktion agiert und möchte, dass das alles gut vonstatten geht. Aber wie oft das einfach selbstverständlich vorausgesetzt wird, dass meine Pause für irgendwas drauf geht, unter anderem für ein Stunt-Training, das sowas nervt mich wirklich total.
Also ich mache es mittlerweile so, weil mir sind meine Pausen wirklich ganz wichtig, weil ich schlafe. Also ich esse ganz schnell.
15 Minuten für Essen und 30 Minuten für Schlafen.
Und dann schlafe ich.
Im Trailer und Essen reinschieben, direkt als erster zum Catering, richtig vordrängeln.
Und dann Augen zu.
Und Augen.
Reinstoffen, Augen zu. Genau.
Und ich mache so am ersten Tag, lasse ich durchgehen, wenn jemand klopft an meiner Tür. Und dann nicht mehr. Und dann sage ich, so, Mittagspause, meine Tür ist zu, ich schlafe. Mhm. Hier kommt erst jemand rein, wenn die Mittagspause zu Ende ist. Dazwischen ist gar nichts.
Mic drop, girl.
Ey.
Ja, natürlich.
Das ist tatsächlich.
Ja, wir haben halt voll oft, also man muss sich vorstellen, es gibt zwischen 30 und 45 Minuten Mittagspause bei einem Drehtag. Und meistens als Schauspieler, auch wenn man vielleicht ein bisschen connecten will, ist man dann lieber in seinem Trailer, weil man halt auch schlafen will, weil man sich ausruhen muss, weil man die ganze Zeit da steht. Und dann kommt irgendwie, hast du 45 Minuten, 15 Minuten davon stopfst du dir das Essen schnell rein, legst dich hin, nach 10 Minuten schläfst du ein und dann weißt du, geil, ich habe jetzt so 20 Minuten Powernap. Und 10 Minuten vorher, bevor überhaupt die Mittagspause vorbei ist,
kommt jemand und sagt, in 10 Minuten ist die Mittagspause vorbei.
Aber richtig penetrant. Und sagt dir, in 10 Minuten ist sie vorbei. Nach 5 Minuten später kommt jemand und sagt, in 5 Minuten ist die Mittagspause vorbei, du musst ins Fresh-Up. Ich so, Alter, du hast mir vor 10 Minuten gesagt, dass es vorbei ist. Und vor 5 Minuten. Aber funktioniert es bei dir, dass du das ansagst und dann geht?
Absolut, ja, voll. Ich habe auch mittlerweile, wenn ich merke, es funktioniert am zweiten und dritten Tag immer noch nicht, dann mache ich einen Zettel draußen hin. Und dann steht da drauf, ich schlafe. Und der steht einfach, und es ist klar, wenn die Tür zu ist, weil die Tür ist bei mir nur zu morgens beim Umziehen oder wenn ich schlafe, sonst ist die auf, weil meine ich meistens auf der Treppe so sitze und rauche. Also du siehst sonst
die
einfach
cool, ich kenne. Meine Tür ist auf jeden Fall immer closed.
Nee, meine nicht. Also bei mir ist ganz klar, wenn die zu ist, dann ist irgendwas da drin los. Entweder ich bin nackig oder ich schlafe. So, insofern klopft man da einfach nicht. Das habe ich mir wirklich angewöhnt, aber auch antrainiert. Aber es gibt, aber das ist sowieso generell was mich nervt, bei es gibt ja sozusagen die Setrunner, das sind die, die dafür sorgen, dass man immer pünktlich in der Maske ist, pünktlich im Kostüm, pünktlich am Set, so, die einen so triezen, die einem auch so ein bisschen immer folgen. Also wenn man auf Toilette geht, dann ist dann auch manchmal ein Setrunner hinter einem.
Man muss sich die Situation so vorstellen, alle haben Walkie-Talkies und wenn man auf die Toilette geht, wird über alle Walkie-Talkies
gesagt. Jasna ist auf der 17.
Jasna ist auf der 17. Jasna geht auf die 17. Jasna kommt von der 17. Jasna kommt jetzt ans Set. Und das sind ungefähr 4 Meter von der Base zum Set und das wird trotzdem durchgesagt. Es ist wirklich einfach geistesgestört.
Mittlerweile mache ich so, dass ich das so die erste Woche lasse ich das mit mir machen und dann sage ich, so, ihr Lieben, ihr wisst jetzt, ihr habt kapiert, ich bin super selbstständig, ich weiß genau, wann ich in die Maske muss, ich weiß, wann ich ins Kostüm muss, ich bin keiner der Schauspieler, der ewig lange am Cateringwagen steht, um sich noch einen Espresso zu gönnen, sondern ich mache meine Sachen, die ich machen muss, die auf der Dispo stehen. Heißt, hört auf, mir hinterher zu rennen. Wenn ihr das tut, dann werde ich wirklich wahnsinnig.
Aber man muss die auch ein bisschen verteidigen, ne? Weil die, das ist ja deren Job und die sind das,
und die sind auch andere Sachen gewöhnt.
Plus, die sind weisungsgebunden von, die sind ja nur Ausführer in der niedrigsten Position am Set, ne?
Absolut.
Das darf man auch nicht vergessen und meistens versteht man sich relativ schnell gut mit den Leuten, die Base Setrunner sind. Also, weil es gibt immer eine Base, das ist da, wo alle unsere Trailer stehen und das Catering. Und dann gibt's die Setrunner, die am Set genau denselben Job ausführen. Und die sind halt, die werden halt auch geprescht, so. Und das erste Mal, als ich das krass erlebt habe, war, als ich in Frankreich gedreht habe. Da haben wir einen deutschen Krimi in Frankreich gedreht, halb französisch, halb deutsch. Und das war halt so ein krasser Kulturschock, weil wir nur ein französisches Team hatten. Die haben halt 1,5 Stunden Mittagspause eigentlich.
Da gibt's Rotwein, ne?
Ja, wurde geil, bei uns verboten, weil wir deutsch ausgeführt wurden. Die waren super pisst. Plus wir hatten auch nur eine Stunde anstatt 1,5 Stunden Mittagspause. Und die waren so langsam, weil die einfach, in Frankreich hast du für einen Fernsehfilm doppelt so viele Tage wie in Deutschland.
Das ist crazy, ja.
Die haben so schlimm langsam gearbeitet und dann kommen die Deutschen auf die Franzosen. Wir waren immer so,
was passiert?
Was ist hier los? Dann aber im Gegensatz dazu, da gibt es nicht die Position Regieassistent, also der Assistent vom Assistant Director, der Assistent vom, in Deutschland gibt es meistens einen Regisseur und dann hat er einen Regieassistenten. Manchmal gibt es noch einen zweiten Regieassistenten, der kümmert sich dann, das ist meistens ein Praktikant von,
kümmert
sich um die Komparsen. So, in Frankreich gibt es nur Assistant to Directors. Also es gibt nur Assistenten und nicht Hospitanten oder Praktikanten. Und alle sind halt der Assistent. Aber trotzdem weisungsgebunden von einem. Und da war, ey, da bin ich richtig krass ausgerastet auch. Die haben immer geklopft. Ey, 5 Wochen lang, jedes Mal. Ich habe nach Woche zwei gesagt, hör auf, 10 Minuten, bevor ich ans Scheißset muss, zu klopfen, weil ich schlafe.
Yes, no. You had like in 10 minutes, it's going on.
Ich so, Alter, in 10 minutes you go away because I sleep. So. Ey, und die arme kleine eine Setrunnerin, die mich immer, die wurde halt immer angewiesen, mich zu holen, 10 Minuten vorher. Und ich war so, ey, verpiss dich, Mann. Und das hat mir so leid getan.
Hast du natürlich nicht gesagt.
Doch. Aber ich habe der irgendwann gesagt,
retten.
Nein. Und die hat mir aber so leid getan. Ich habe sehr lange auch mit ihr darüber gesprochen. Und sie war so, ja, sie kann nichts machen. Plus in Frankreich war auch noch ein großes Sprachproblem, weil die auch alle kein Englisch konnten. Das war wirklich fantastico.
Okay.
Frankreich drehen. Geil.
Wenn wir nach so einem wahnsinnig, also nee, andere Frage noch. Musstet ihr so mal so ganz absurde Sachen lernen für Dreharbeiten?
Nee, oder nur so klassisch Schießen, Verfolgungsjagd.
Sprachen?
Wie ist das? Ananas? Nee, Sprachen.
Traktorfahren musstest du lernen?
Traktorfahren?
Aber ja, Leute, mussten das wir beide
kann
lernen.
Ich natürlich.
Nee, ich musste schießen.
Schießen, natürlich.
Warst du gut?
Ja, super. Ich war übrigens an der gleichen Schießdingbude da in Bremen, wo du
ich
jetzt
war so bist. Stark schlecht.
Also ich war so gut.
Du warst richtig schlecht, ja. Nee, ich war richtig gut.
Natürlich, und du warst wahrscheinlich auch nicht gut.
Ich musste Motorrad fahren lernen für Novemberkind, mit Beifahrer, was wirklich was anderes ist. Weil A, fällt dir an Angst weg, dass das Motorrad umkippt.
Also mit einem Beiwagen.
Und B, musst du aber immer entgegengesetzt lenken. Also wenn du nach links fährst, musst du mal ein bisschen nach rechts lenken, was ein bisschen Brainfuck ist. Mhm. Aber das hat mir viel Spaß gemacht.
Ich kann es mir nicht mal vorstellen, weil ich habe nicht mal einen Führerschein, ich weiß gar nicht, wovon du redest.
Ich habe ja eine ganz schlimme Schlangenphobie. Also so, dass wenn ich einfach nur eine Schlange sehe und auch so, reicht schon ein Tattoo, was vor mir herläuft mit einer Schlange, zieht sich in mir was zusammen.
Wirklich?
Haben wir da noch nicht das drüber geredet?
Nee, da wäre noch gar nicht.
Wisst ihr nicht, woher ich meine Schlangenphobie habe?
Doch, ich weiß, woher sie ist.
Das weiß ich genau, nicht. Ich bin wirklich einfach das Schlechteste von der Welt.
Nee, also kurz für dich, Jasna.
Entschuldigung, ihr kennt euch schon ein bisschen länger, als ich euch kenne.
Das stimmt schon. Also, nein, die Geschichte ist nämlich die, es gab eine Zeit lang, als wir noch in Brasilien lebten, da haben wir auf dem Bauernhof gelebt. Auf diesem Bauernhof gab es sehr viele Schlangen. Und ich wurde dazu erzogen, kleine Christina, 3-4 Jahre alt, so, Christina, wenn da eine Schlange ist, bleibst du stehen und dann rufst du ganz laut den José und der José, der kommt dann und dann macht er die weg. So, das heißt, ich immer mit meinen kleinen Mini-Flip-Flöpfchens, immer da so hingestellt, eine Schlange, dann stehen geblieben, José, Cobra! Und dann kam er und hat die weggemacht, so. Alles gut, ja. Und dann gab es eine Situation, meine Mama war länger in Deutschland, kam wieder und wir mussten immer so ein Holztor aufmachen und dann sind da so die Scheinwerfer von dem Auto auf mich gerichtet, weil wir das Tor ja geöffnet haben, mein Papa und ich. Und dann gucke ich runter und dann läuft einfach wirklich in meiner Erinnerung war es eine
17 Meter
eine Amma, wie heißt die? Anaconda. In meiner Erinnerung war es Anaconda. Wahrscheinlich war es irgendwas Harmloses, aber auf jeden Fall läuft diese Schlange mir über den Weg. Und dann passierte Folgendes, ein paar Monate später, meine Mutter war hochschwanger und eine Schlange ist durch das Dach neben die ins Bett gefallen, ja. Meine Mutter hochschwanger, weil es gibt halt keinen Dachstuhl, es gibt keinen Dachboden, sondern Dachhaus.
Hast du bei uns so den Schiff für Spinnen?
Ja, genau, Vogelspinnen hatten wir auch, aber die irgendwie mit denen hatte ich es nicht. Und dann sind wir daraufhin halt weggezogen. Und ich habe seitdem einfach dieses Schlangending. Und dann musste ich für irgendeine Szene, war klar, da ist dann eine Schlange im Raum. Und ich habe dann vorher gesagt, ja, das faket ihr ja natürlich. Ich ging ja nicht davon aus, dass sie dann eine echte Schlange haben. Und dann hatten sie gesagt, nee, da kommt eine echte Schlange. Und es ging nicht. Ich war wie gelähmt. Ich konnte, also mein ganzer Körper hat blockiert. Ich konnte, also ich habe die Szene nicht hinbekommen.
Aber hattest du so eine sogenannte Schockstarre, dass du dich nicht bewegen konntest?
Ja. Und dann war ich ja mal mit einer Freundin in Bali und da ist uns auch eine Schlange über den Weg gelaufen und sie ist so losgerannt, hat geschrien, ist losgerannt und dann ist sie so über die Schlange drüber und ich dann halt hinterher wie so eine Wahnsinnige. Das ist alles, was man nicht machen darf, aber irgendwie, also mit Schlangen, das ist
ja, das geht nicht.
Das war sehr teuer, glaube ich, für die Produktion, weil wir mussten
es dann natürlich... Aber hast du es dann nicht gedreht?
Ging nicht. Mein Körper hat einfach
auch voll okay, ne?
Mein Körper hat nicht reagiert.
Aber es ist lustig, wie Körper reagieren in so krassen Momenten. Ja. Also es gibt eine Situation, da war ich ein paar Monate alt und da bin ich in den Teich meines Onkels gefallen und hatte schon, wenn Babys so ins Wasser fallen und sich auf den Rücken drehen und nach oben gucken, dann ist eigentlich schon so klar, jetzt ist so.
Also war nicht wie das Nirvana-Cover-Baby.
Nein. und mein Vater hat es nicht geschafft, mich zu retten, weil der in eine Schockstarre gefallen ist. Ach, also krass, konnte sich nicht mehr bewegen.
Ah, krass.
Und das finde ich krass. Und mein Onkel habe ich dann rausgeholt, weil mein Vater saß einfach da und hat nur geguckt und konnte nicht. Ist krass, wie man mit so Situationen umgeht, was so passiert.
Was der Körper so
macht. Ich wüsste gar nicht, was das, also ich würde immer von mir behaupten, ich kann mich bewegen, aber ich wüsste es nicht. Ich hatte es noch nie tatsächlich.
Also das war das erste Mal, dass ich dachte, so interessant, ich habe offensichtlich dann ein viel größeres Ding mit, als ich dachte. Mhm. So, meine kleine Schwester hat das auch, aber nicht so
doll. Ja, aber weil es dich natürlich durch deine Geschichte oder durch ein Erlebnis geprägt hat, ob das dir jetzt bewusst ist oder nicht. Ne?
Also, prägend, ja.
Es wird ja bei deinem Vater auch irgendeinen Auslöser gehabt haben.
Vielleicht.
Ja. Wie ist denn das bei euch so, wenn ihr so einen heftigen Drehtag hattet und so, wie entspannt ihr euch am Abend? Also seid ihr, dann kommt ihr, weiß ich, ihr habt so voll den harten Stunt, du gönnst dir bestimmt eine Massage, Anna. Und Jasna, du gönnst dir einen Drink, oder?
Ich gönn mir auf jeden Fall. Also ich bin ja, mein dritter Vorname, den ich niemals verraten werde, bedeutet die große Königin.
Das werden jetzt so viele Leute googeln, mein Schatz.
Ja, viel Spaß, ihr wisst ja nicht, in welcher Sprache.
Jasna, Fritzi, la grande reina.
La grande reina de Baueros. Ich bin ja ein großer Fan der monarchischen Familie, Englands. Die Queen gönnt sich jeden Abend, jeden Tag einen Gin Tonic und seitdem ich das weiß, denke ich, was für die Queen nicht falsch sein kann,
das finde ich auch falsch sein. Ja.
Habe tatsächlich eine Zeit lang wirklich jeden Tag, also wenn ich so harte Drehs hatte, einfach mir im Hotel einen Gin Tonic gegönnt.
Das finde ich fast lobenswert. Könnte ich nicht. Ein Gin Tonic heißt für mich mehr Gin Tonic.
10 Gin Tonic.
Es gibt nicht ein
Gin Tonic. Gibt es nicht.
Kann ich nicht. Ist Fakt. Ja. Das heißt, ich gönne mir beim Dreh gar nichts. Sondern nach einem Dreh, also nach 4-5 Wochen Hardcore-Dreh, dann
eine Fiesta
an,
de la Noche.
Dann fange ich an, mir Massagen zu gönnen. Ich mache alle 4 Wochen Pediküre, wenn denn dann Corona es auch wieder so will. Oder Massagen. Das sind so meine. Ich gönne
Du bist so eine richtige Gönnerin. Du gönnst dir super.
Macht ihr, wenn ihr einen großen Dreh hattet und irgendwie ein bisschen Geld verdient habt? Ich habe, seitdem ich angefangen habe zu drehen, weil es für mich, als ich kam mehr irgendwie vom Theater, man verdient eigentlich viel Geld, dann war ich Studentin und dann habe ich gedreht und habe zum ersten Mal so irgendwie so Geld verdient, was jetzt auch nicht wahnsinnig viel war, aber so viel habe ich noch nie verdient. Mhm. Und dann habe ich so gedacht, okay, jetzt kaufe ich mir aber eine geile Sache. Und das behalte ich halt bis dato bei, was jetzt exorbitant dumm ist, weil meine Wünsche und Träume sind größer geworden.
Was hast du dir als letztes gekauft? Die Wohnung?
Nee. Meine Wohnung? Nee.
Hä? Den Mantel.
Ah ja. Ich habe mir, also beim letzten sehr, sehr großen Dreh, das mache ich auch nicht bei jedem Dreh, aber wenn ich so einen sehr, sehr großen Dreh habe, einfach als Belohnung für mich selber, muss nicht mal sein, dass ich da viel Geld verdiene, sondern einfach nur als, ich habe was geschafft. Mhm. Und da habe ich mir einen Prada-Mantel gekauft.
Mhm.
Mhm. Ja.
Schön.
Da hast du mich auch sehr aufgeregt angerufen danach.
Ja, es war auch super peinlich, weil ich konnte es nicht in einem bezahlen und musste dann auch mal hin. Und es war super unangenehm. Und die Schneiderin, also vielen Dank Prada Store in Frankfurt am Main. Die Schneiderin, die waren dann alle auch Fans von mir und so, aber und fanden mich toll und waren super aufgeregt und wurde maßgeschneidert und bla bla bla. Aber es war mir super unangenehm. Ja, es war einfach mit der Store-Managerin und dann kann man halt da das nicht bezahlen. Und so wirklich einfach super unangenehm. Ich war so, okay, ja, also ich kann ich das dann irgendwie dann irgendwann, also wenn ich den abhole oder kann ich da das Geld vorbeibringen oder so? Aber ich bin jetzt auch gar nicht in Frankfurt. Das war unangenehm und das war, glaube ich, auch einer meiner teuersten Buys ever.
Ja. Also ich versuche das auch immer, mir irgendwas, mich irgendwie zu belohnen nach so einem Dreh. Meine letzte größere Belohnung war nach Bauhaus und das war diese geschobene Marmorbar, die ihr da seht. Die habe ich mir gegönnt, weil ich immer mal so eine Bar haben wollte, wo so ein goldenes Tablett integriert ist, mit Gläsern drin und so Flaschen daneben im besten Fall.
Das ist wahnsinnig schön. Erwachsen.
Es ist dolle, sehr erwachsen dolle und super schön. Ja. Und so ein bisschen Art Deco. Und
einfache Anna-Maria Mühe. Hm.
Yes. Was war dein letztes, was du dir gegönnt hast, Christina Schatz?
Ich habe gestern in so einem Online-Shop mir richtig mal was in meinen Warenkorb reingegönnt.
Und aber auch gekauft oder nur in den Warenkorb?
Ja, also du kennst mich wirklich gut.
Ich
packe immer alles in meinen Warenkorb.
Aber das macht ihr alle. Wenn ich in einen scheiß Online-Shop gehe, dann tue ich das in meinen Warenkorb und dann bezahle ich das und bestelle das. Nee, mir würde niemals einfallen, irgendwelche Sachen in diesen Korb zu tun und dann nochmal zu gucken, ja, möchte ich jetzt lieber
das? Ich schlafe mal eine Nacht drüber.
Nee, das mache ich nicht. Aber ich bin manchmal, weil Technik zu faul, das dann alles wieder einzugeben. Das heißt, ich fülle den Warenkorb und bin am Ende, ach nö, mach den Computer zu.
Du kannst einfach das speichern. Hast du jetzt gestern deinen Warenkorb groß gefüllt?
Ich habe mir neue Laufschuhe gegönnt.
Yay!
Jede Menge neue Sandalen gekauft. Aber
schön.
Ich überlege gerade, letzte große... ich habe sonst immer... War immer klar, nach einem großen Dreh gönne ich mir eine geile Reise. Mhm. Ja, genau. Und
das war vor 2 Jahren. Das
letzte genau. Mal. Und ansonsten bin ich ja so jemand, ich glaube, das habe ich schon mal im Podcast erzählt, ich gebe halt mein Geld für Restaurants, Bars und Ausgehen aus. Ja. Also Berlin wird so reich an mir. Da liegt meine Kohle.
Ich muss mich nochmal ganz kurz selbst verteidigen für diesen wahnsinnig teuren Mantel, den ich mir gekauft habe.
Den musst du gar nicht verteidigen, dich.
Nee, ich will dazu noch kurz sagen, also ich habe sehr, sehr lange, und das mache ich auch immer noch oft, wenn ich gedreht habe, danach vor pre-Corona, ein Essen bei mir zu Hause, wo ich irgendwie 10 Leute einlade und koche und bewirte in unserem Weinhandel unseres Vertrauens, irgendwie 10 Flaschen Wein kaufe und dann einfach einen schönen Abend mit meinen Freunden verbringe, ohne dass wir in ein Restaurant geben müssen, sondern weil ich auch einfach sehr gerne mag, Leute zu bewirtschaften und zu kochen.
Bewirtschaften.
Ja, und liebe das oder habe das sehr geliebt, immer nach, wenn ich auch wieder, wenn man dieses nach Hause kommen und dann eine Woche so tun, als wäre man noch nicht da und dann nach einer Woche sagen, ja, ich bin jetzt wieder da, jetzt kommt doch alle zum Essen vorbei. Das finde ich irgendwie.
Das ist cool. Schön. Ich habe das jetzt auch zum ersten Mal gemacht, dass ich eine Woche lang so getan habe, als wäre ich noch nicht zurück. Und es war ziemlich nice. Es war wirklich, das habe ich mir von euch abgeguckt. Das hat mir sehr gut getan. Ich habe wirklich wahnsinnig viel in meinem Bett gelegen, sehr viel Kaffee in meinem Bett getrunken, wirklich sehr viel Quatsch geguckt und es hat wahnsinnig gut getan. Es war schön.
Sehr gut, dass du das gemacht hast.
Mhm. Herrlich. Ist immer gut, wenn man sich so kleine Schlupflöcher schafft.
Wie macht ihr das
eine Woche so tun, als wenn man nicht da ist, auch okay.
Aber jetzt mal ganz kurz nach so einem Drehtag. Also bei mir ist es so, wenn ich dann so einen 12, 13, 14 Stunden Tag habe, ich gehe dann ins Hotel oder in die Wohnung oder nach Hause und ehrlich gesagt gehe ich dann eigentlich auch direkt ins Bett.
Also
oder duschen und dann ins Bett, weil ich dusche halt immer die Rolle so noch ab. Das mache ich schon jeden Abend. Aber ich habe dann eigentlich auch keinen Bock mehr rauszugehen. Also jetzt im Hochsommer vielleicht mal, wenn die Freunde in der Eckkneipe
Wochenende
sitzen.
Nur am Wochenende.
Also ich habe
trinke halt auch unter der Woche nichts, wenn ich
da. Ich habe die letzten 5 Wochen ja in Tirol gedreht. Und ich hatte ein sehr, sehr schönes kleines Häuschen mit einer schönen Terrasse
davor. Dein Chalet.
Mein kleines
Chalet. Mit den Maikäfern.
Mit inklusive der Maikäfer. Und es hat sich irgendwie so eingebürgert, dass alle Kollegen und auch sehr viele Teammitglieder jeden Abend zu mir kamen. Weil es bei mir natürlich
Corona-Party
immer Essen gab und immer Getränke gab. Also weil ich schon, ihr wisst ja, wie ich bin als Gastgeber.
Wahnsinnig großzügig.
Und das mache ich dann auch und das mache ich sehr gerne. Und mir wurde jetzt gestern von meiner Familie erzählt, dass ich das genauso handhabe wie meine Mutter.
Ach, wie schön.
Fand ich ein total schönes Moment.
Ja. Aber da hast du ja auch das Ding, du bist halt in einem anderen Land, in einer anderen, es ist ja auch schon nur so, wenn man in einer anderen Stadt ist und nicht, ich finde ein bisschen problematisch manchmal, bei mir, ich finde voll geil in Berlin zu drehen, weil ich abends nach Hause gehen kann, aber da hat man trotzdem dieses Social-Problem, dass alle dich fragen, ja, was machst du, kommst noch vorbei.
Genau, alle wissen, du bist da, so, warum bist du denn jetzt nicht
und da Start? Hat man halt das Ding, wenn man so ganz ab vom Schuss ist und alle woanders sind, kann man so Leute einladen. Mhm. Und ich habe das auch, ich meine, unter diesen Corona-Maßnahmen ist es wirklich schwierig, irgendwie mit dem Team irgendeine Connection zu haben. Und wir haben in Bremen auch einmal einen Abend bei mir auf dem Hotelzimmer gemacht, wo irgendwie drei Kolleginnen von mir waren, die auch in diesem Hotel gelebt haben, uns alle getestet. Und wir waren so, ey, wir können doch jetzt einmal irgendwie zu viert hier zusammen sitzen und einen Champagner trinken oder einen Cremant trinken. Und das war so krass schön.
Mhm. Ja.
Weil man so...
Habt ihr Contemporary getanzt?
Nee, aber...
Dann war's nicht.
Nee, wir haben nicht Contemporary getanzt, aber ich und eine ältere Kollegin, die ich sehr, sehr gerne mag, wir haben entdeckt, dass wir beide eine große Liebe zur Technomusik hegen.
Ach, das hast du
und schon haben gesagt. Dann ja, unseren beiden jüngeren Kolleginnen sehr lange versucht, Techno näher zu bringen. Es hat nicht gut funktioniert. Aber wir hatten wahnsinnigen Spaß. Es war schön. So toll. Und alle waren so, ey, es ist so geil, dass man einmal so, und zwar nur vier Leute, ne? So nur, was es bedeutet, mit vier Menschen zusammen.
Ich lege all meine Hoffnung auf in Annas diesjährigen Geburtstag.
Ja.
Wir werden bis dahin geimpft sein.
Auf jeden Fall.
Alle, und sowas von feiern.
Mhm. Ja, also mein Geburtstag wird dieses Jahr ein bisschen anders, als ich das dachte, weil man einfach nichts buchen kann. Und alles, was man buchen kann, das steht dann immer so in kleinen, ganz, ganz kleinen, süßen, schwarzen Lettern, steht dann da so, nicht für Party. Und ich denke so, warum vermietet ihr ein Schloss, wenn man da keine Party feiern kann?
Und was ganz kurz, ist es wirklich, ahnt nicht, wie Anna-Maria Mühe, nachdem sie ihren Geburtstag im letzten Jahr gefeiert hat, ungefähr drei Tage später anfängt, ihren nächsten Geburtstag zu planen.
Das ist nicht gelogen.
Absurd. Sie liebt Geburtstag.
Es wird von Jahr zu Jahr größer.
Es wird immer größer. Und sehr, sehr schön auch. Und sie liebt einfach Geburtstag und das darf man ihr lassen. Und wir finden uns zusammen und dieses Jahr geht's halt nicht.
Warte doch mal ab. Vielleicht geht's ja dieses Jahr
super gehen. Es wird nur anders gehen. Es wird anders gehen. Es wird so ein bisschen wie mein 30. Es wird so ein bisschen 24 Hours with Anna.
Aber am 30. war ich leider noch nicht existent.
War das da, wo du dein Bonbonkleid anhattest?
Natürlich.
Da war ich wirklich noch nicht existent.
Nein, da warst du noch nicht da.
Ach, das war schön.
Ist noch gar nicht so lange.
Nee, 5 Jahre.
Das fühlt sich aber an, als wär's schon eh.
Let's don't talk about this. Okay, Leute. Das war ein schönes Ende.
An meinem 30. war es eh, aber...
ja. Und mein 40. Leute, der wird...
Oh Gott.
Das ist noch ein bisschen
hin. Der werde ich einfach mehr mieten.
Also
so sieht es nämlich aus.
Du mietest dir
ist noch ein bisschen hin, bis du 40 bist. Bei uns auch. Und dann, also, wenn du 40 bist, müssen wir wahrscheinlich alle auf die Malediven fliegen oder irgendeine Scheiße.
Ja, mit deinem Privatleben.
Laut meiner Tochter so, schon.
Ihr seid alle eingeladen. Wir feiern in diesem Resort. Bitte bucht euch Flüge.
Was nicht vorkommen wird, wenn ich einlade.
Nein, zu bezahlen, aber dann, naja, Malediven, weißt du, wenn du das sparst, fang mal an zu sparen.
Danke, okay, mach ich.
Ja. Das ist mein Plan für deinen 40. Geburtstag. Ist Malediven. Kommst du mit, Christina?
Ich komme auf jeden Fall mit. Und so. Auf einer einsamen Insel würde ich nichts lieber mitnehmen als euch und ein paar Flaschen Cremant. In diesem Sinne, ihr süßen Mäuse, das war herrlich.
Das war schön.
Auf und Wiedersehen.
Bis nächste Woche.
Tschüss.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.